Ja, ich wünsche euch einen guten Morgen und freue mich, dass ich hier mal wieder im Gottesdienst sein kann. Zwei Vorbemerkungen. Dies ist eigentlich keine Palmsonntagspredigt. Aber nur auf den ersten Blick. Wir haben ja heute Palmsonntag, denken an die Begebenheit, wie Jesus nach Jerusalem einreitet und wie ihm zugejubelt wird. Das Besondere am Palmsonntag ist ja eben, dass sich innerhalb weniger Tage dann das Blatt dreht und dass die gleichen Leute, die ihm zugejubelt haben, dann Kreuzige schreien. Mein Thema heute ist die Macht der Worte. Und ihr merkt, natürlich hat das dann eben doch was mit Palmsonntag zu tun. Zweite Vorbemerkung. Von allen Predigten, glaube ich, die ich jemals gehalten habe, hat mir diese am meisten selbst zu sagen. Dazu ein klein bisschen später etwas mehr. Die Macht der Worte. Das ist mein Thema. Erstens, unnütze Worte. Trotzdem, Worte sind wirksam. Mein Problem sind Worte. Dummes, leichtfertiges Reden, daran scheitere ich immer wieder. Und das letzte Mal, dass das so gewesen ist, ist noch gar nicht so lange her. Wenn ich richtig in Fahrt bin, dann fällt mir in einer angeregten Unterhaltung zu fast jedem Satz, den jemand sagt, ein dummer Spruch ein. Einer, der leider dann auch oft verletzend, zersetzend, niederträchtig ist, ein Scherz auf Kosten anderer. Worte haben Macht. Worte sind unglaublich wirksam. Worte sind Waffen. Wir haben dort auf der Folie oben rechts ein Logo. Ihr könnt wahrscheinlich eine Pistole erkennen. Was ihr vielleicht nicht erkennen könnt, diese Pistole ist aus Worten geformt. Und daneben steht, Words are bullets. Das heißt, Worte sind Kugeln. Also sind die Munition in dieser Waffe. Worte haben Macht. Worte sind wirksam. Worte sind Waffen. Feuere mit dieser Waffe nicht wild umher. Denk erst nach. Worte können auch Medizin sein. Worte verletzen. Worte heilen. Klar, das ist heute so eine Predigt, wo ich sagen würde, letzten Endes glaube ich, das, was ich heute sagen will, wisst ihr alle. Sowieso schon. Also fragt man sich natürlich, wieso hält man die Predigt dann überhaupt, nicht? Wenn das sowieso klar ist. Aber das Problem ist eben das, was ich auch habe, und vielleicht hat es der eine oder die andere von euch auch. Wir wissen es, aber wir tun es eben nicht. Sprüche 12, Vers 18. Da ist ein Schwätzer, dessen Worte sind Schwertstiche. Aber die Zunge der Weisen ist Heilung. Das heißt doch mit anderen Worten, dummes Zeug zu reden, ist keine lässliche Sünde, kein Kavaliersdelikt, sondern das hat geistlich gesehen weitreichende Konsequenzen. Matthäus 12, 36, 37. Zwei Bibelverse, auf die ich im Laufe dieser Predigt noch ab und zu mal zurückkommen werde. Da sagt Jesus, ich sage euch, über jedes unnütze Wort, das die Menschen reden, werden sie am Tag des Gerichts Rechenschaft ablegen müssen. Denn aufgrund deiner Worte wirst du freigesprochen, aufgrund deiner Worte wirst du verurteilt werden. Das bedeutet doch, die Zunge, mit der ich spreche, hat in unserem Leben eine Steuerfunktion. Sie kann den Kurs unseres Lebens bestimmen und auch seine Konsequenz. Wir kennen wahrscheinlich diesen uralten und nicht besonders originellen Spruch, ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch. Haben wir uns schon mal überlegt, wie viele Worte wir eigentlich im Laufe unseres Lebens machen oder wie viele Worte wir im Laufe eines Tages sprechen. Der Spiegel schrieb 2007, das Klischee von weiblichen Quasselstrippen und wortkargen Männern ist weit verbreitet, genährt von Statistiken aus der Wissenschaft. Doch nun behauptet ein deutscher Psychologe im Fachblatt Science, Männer und Frauen reden gleich viel. Im Durchschnitt geben sie 16.000 Wörter pro Tag von sich. Das widerspricht früheren Angaben deutlich. Bisher war von die Rede, dass die Frauen etwa 7.000 Wörter pro Tag von sich geben, Männer dagegen nur 2.000. An anderen Stellen wird das Verhältnis mit 30.000 zu 12.000 pro Tag angegeben. Schon die großen Unterschiede zwischen diesen Zahlen nähren den Verdacht, dass sie auf unsicherem Fundament stehen. Ja, ich denke, das ist schwierig festzustellen und sicherlich ist das auch bei jedem Menschen ganz unterschiedlich. Es gibt wortkarge Menschen und Menschen, deren Worte wie ein Wasserfall fließen. Diese Predigt hat übrigens 3.300 Worte. Von denen sind allerdings noch nicht alle gesagt. Ja, Worte sind ein sensibleres Thema, als wir denken. Manchmal leiden wir Menschen an der Inflation der Worte. Manchmal leiden wir aber auch an der Wortlosigkeit, wenn keiner mehr ein Wort oder ein gutes Wort sagt. Auch haben nicht alle Worte das gleiche Gewicht. Es gibt wertvolle Worte, Worte, die einem etwas bedeuten und Worte, die so überflüssig sind wie ein Kropf. Bekannte Beispiele, einige kennt ihr vielleicht, die Geschichte von der Erschaffung der Welt. Am Anfang der Bibel gehört ja, egal ob man nun daran glaubt oder nicht, anerkanntermaßen zu den großen Stücken der Weltliteratur. Sie umfasst 787 Worte. Das Glaubensbekenntnis der Christen, das man in einem evangelisch-lutherischen Gottesdienst ja jedes Mal spricht, wir hier tun das nicht. Manchmal tut mir das leid, weil ich denke, das sind wertvolle Worte. Also dieses Glaubensbekenntnis, indem ja das ganze Evangelium von der Schöpfung und Erlösung zusammengefasst ist, umfasst 107 Worte. 10 Gebote Gottes, die würden sich die Menschen daran halten, die ganze Welt verändern würden, umfassen 103 Worte. Aber die Verordnung der EU über die Einfuhr von Karamellbonbons umfasst 25.911 Worte. Das heißt, es gibt Worte mit und Worte ohne Gewicht. 3 Tipps gibt es in dieser Predigt. Tipp 1. Warum geben wir uns bei einer Einladung mit dem Essen so eine Riesenmühe? Und die Gespräche überlassen wir dem Zufall. 2. Worte lassen sich nicht ungesagt machen. Eine Binsenweisheit. Aber ich denke, wir könnten nicht mehr so ruhig schlafen, wenn uns das wirklich klar wäre. Worte lassen sich nicht ungesagt machen. Es ist ähnlich wie mit dem Internet. Das Internet vergisst nie. Alles, was da irgendwie mal veröffentlicht wird, bleibt. Worte lassen sich nicht ungesagt machen. Meistens sind wir uns dessen kaum bewusst, was für eine Wirkung unsere Worte haben. Die Worte, die du im Laufe eines Tages sprichst, entweder sie zerstören oder sie heilen. Sie haben eine Wirkung. Und das ist ein Gesetz in unserem Leben. Alles, was wir sagen, hat auch eine Wirkung. Übrigens auch die Selbstgespräche. Das, was wir vor uns hinbrummeln, wenn keiner zuhört. Auch das hat eine Wirkung. Nämlich eine Wirkung auf uns selbst und eine Wirkung in der unsichtbaren Welt. Wie viele Selbstgespräche führen wir und prägen dadurch unser Leben stärker, als wir ahnen? Es gibt sie eben nicht, die leeren Worte. Sehr wohl stellt die Bibel aber auch klar, dass Worte wehtun und sogar zerstören können. Und Jesus weist darauf hin, dass wir Menschen uns dafür verantworten müssen. Ich sage euch aber, sagt er, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. Die zitierte Stelle eben aus Matthäus 12. Wir werden Rechenschaft geben müssen für jedes nichtsnutzige Wort, nicht jedes böse Wort oder zerstörerische, nur jedes dumm geredete Wort, jedes nichtsnutzige Wort. Eine Frau kommt vom Klassentreffen, hat schon mittags begonnen und sie kommt sehr, sehr spät nach Hause. Ihr Mann ist sauer und meint, willst du mir etwa erzählen, dass dieses Klassentreffen bis jetzt gedauert hat? Weißt du, sagt sie, jedes Mal, wenn eine gegangen ist, wurde so viel Negatives über sie erzählt, da dachte ich, ich bleibe lieber bis zum Schluss. Unsere Sprache, die Worte, die wir machen, das ist unser zentrales Kommunikationsinstrument. Und wir sprechen nicht nur miteinander, sondern eben auch übereinander. Das ist ja an sich nicht schlimm, doch oftmals werden so auch Unwahrheiten verbreitet, nenne ich sie jetzt mal. Und selbst wenn es stimmt, was geredet wird, kann das doch eben einem anderen Menschen schaden. Ich brauche da, denke ich, kein Beispiel zu bringen, da fallen jedem wahrscheinlich genügend Beispiele ein. Durch unbedarftes Schwatzen und Lästern können Menschen Schaden nehmen und das widerspricht dem Willen Gottes für uns Menschen. Und einmal gesagt ist gesagt. Wir können diese Worte nicht wieder zurückholen. Mutter besorgt in der Apotheke 3 kleine Probetuben Zahnpasta, für jedes Kind eine. Als sie dann in der Familienrunde zusammensitzen, fordert sie die Kinder auf, ihr könnt jetzt die Zahnpastatuben auf der Plastikunterlage ausdrücken. Kinder schauen sich ungläubig an. Einfach so, das ist ja Verschwendung. Nachdem sie sich gefangen hat, quetschen die Kinder die Tuben mit großer Begeisterung leer. Dann zieht der Vater einen 10-Euro-Schein raus und sagt, wer die Zahnpasta als erstes wieder in seine Tube reinbekommt, kriegt diesen Schein. Aufgeregt versuchen die Kids, mit ihren Fingern, einem Löffel, mit anderen Geräten die Zahnpasta wieder in die Tube zu befördern. Naja, wir wissen, was passiert. Natürlich nach einigen vergeblichen Versuchen sagt eins der Kinder frustriert, das geht doch gar nicht. Eine andere, ziemlich bekannte Geschichte. Ich werde es bestimmt nicht wieder tun, versprach der Nachbar. Ich nehme alles zurück, was ich über Sie erzählt habe. Künzelmann sah den anderen ernst an. Ich habe keinen Grund, meinen Nachbarn in ein Unglück zu stürzen, erwiderte er, doch verlangt jede böse Tat ihre Sühne. Ich bin gern zu allem bereit. Künzelmann erhob sich, ging in den Stall und kam mit einem geschlachteten Huhn zurück. Ihr ahnt schon, wenn ihr die Geschichte nicht kennt, was kommt. Tragt diesen Hahn in euer Haus, das 100 Schritt von dem meinen steht, sagte er, dann kommt langsam wieder zurück und rupft den Hahn unterwegs. Eine Feder nach rechts und eine Feder nach links werfend. Das ist der Sühne erster Teil. Der Nachbar tat, wie ihm geheißen. Und als er wieder von Künzelmann stand und ihm den gerupften Hahn überreichte, fragte er, und der zweite Teil meiner Buße? Geht jetzt wieder den Weg in euer Haus zurück und sammelt alle Federn wieder ein. Der Nachbar stammelte verwirrt, ich kann doch die Federn unmöglich wieder sammeln. Ich streute sie wahllos auf, warf eine hier und eine dorthin, inzwischen hat der Wind sie längst in alle Himmelsrichtungen getragen, wie könnte ich sie alle wieder einfangen? Künzelmann nickte ernst, das wollte ich nur hören. Genauso ist es mit der üblen Nachrede und den Verleumdungen. Einmal ausgestreut, laufen sie durch alle Winde, wir wissen nicht wohin. Wie kann man sie also einfach wieder zurücknehmen? Schönes Zitat von Luther. Luther ist ja für seine deutlichen Worte bekannt. Ohne eine Hand vor den Mund zu nehmen, sagt er, wenn Sie, gemeint sind die Nachreder, die also böse Worte über andere verlieren, ein Stücklein von einem anderen wissen, so tragen Sie es in alle Winkel, kitzeln und kraulen sich vor Behagen, dass Sie den Unrat eines anderen aufrühren wie die Säue, die sich im Kot wälzen und mit dem Rüssel darin wühlen. Und noch ein Beispiel. Zu Sokrates kam einmal ein Mann und sagte, du, höre, ich muss dir etwas Wichtiges über einen Freund erzählen. Warte ein bisschen, unterbrach ihn der Weise. Hast du schon das, was du mir erzählen willst, durch die 3 Siebe hindurchgehen lassen? Welche 3 Siebe? So höre gut zu. Das erste ist das Sieb der Wahrheit. Bist du überzeugt, ob alles, was du mir sagen willst, auch wahr ist? Das nicht, ich habe es nur von anderen gehört. Aber dann hast du es wohl durch das zweite Sieb hindurchgehen lassen. Es ist das Sieb der Güte. Der Mann errötete und antwortete, ich muss gestehen, nein. Und hast du an das dritte Sieb gedacht und dich gefragt, ob es nützlich sei, mir das von meinem Freund zu erzählen? Nützlich? Eigentlich nicht. Siehst du, versetzte der Weise, wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr, noch gut, noch nützlich ist, dann behalte es lieber für dich. Tipp 2. ist das, was ich sage, wahr, gut und nützlich. Das, was ich sage, kann und wird meistens mindestens eins von diesen dreien auch sein. Es wird vielleicht wahr sein, aber dann ist immer noch die Frage, ist es gut und nützlich und so weiter. Drittens, Worte zerstören. Worte haben eine Kraft, sie haben eine Macht und sie sind eine Macht. Ich glaube sogar, dass wir mit den Worten mehr Macht und mehr Gewalt ausüben als mit unseren Händen. Deswegen mache ich euch den Vorschlag, lasst eure Gemeinde zu einer gewaltfreien Zone werden. Vielleicht schüttelt ihr den Kopf jetzt innerlich und denkt, was will der denn? Natürlich ist unsere Gemeinde eine gewaltfreie Zone, aber wenn wir das mal so verstehen, dass wir mit Worten mehr Gewalt ausüben als mit unseren Händen oder tätlich, dann ist dieser Vorschlag vielleicht gar nicht so schlecht. Je länger ich drüber nachdenke, desto besser gefällt mir der Vorschlag. Vorhin habe ich gesagt, dass Worte eine Kraft, eine Macht haben. Man kann mit Worten viel zerstören. Wie viel Verkehrtes sprechen wir auch in unseren Gemeinden? Und wir behindern damit das Wachstum des Reiches Gottes. Was müsste denn geschehen, damit unsere Gemeinde hier zu einer gewaltfreien Zone wird? Ich glaube, da ist zuerst das schlechte Reden übereinander, das vieles zerstört. Die Bibel nennt das üble Nachrede. Lästerung, ungeistliches, böses Geschwätz oder einfach nur der Tratsch. Und dann das Schlechtmachen des anderen. Das ist Sünde, das ist Gewalt, auch in der Gemeinde. Darf man denn gar nichts mehr über den anderen reden? Doch, natürlich. Aber es kommt schon darauf an, wie wir übereinander reden. Nehmen wir mal an, die Predigt heute hat euch nichts zu sagen. War für euch nicht berauschend, habt ihr nachher beim Mittagessen zwei Möglichkeiten, wie ihr darüber reden könnt. Die eine wäre, der Prediger heute, der war wohl ziemlich faul. Nur aus anderen Predigten was zusammenkopiert, das kannte ich irgendwie alles schon. Hatte nichts Vernünftiges rübergebracht. Oder man kann sagen, die Predigt heute hat mir wenig gesagt, ich habe nichts Griffiges daran gefunden. In einem Fall zieht man über den anderen her, im anderen berichtet man von dem, was man selber erlebt. Aber spürt ihr es, das ist ein völlig unterschiedliches Reden übereinander. Nehmen wir den anderen an, wie es ihm geht, und nehmen wir ihn noch ernst? Manfred Siebald hat vor einigen Jahren ein Lied geschrieben. Darin heißt es, ich red gern über andere Leute, so als könnten sie es hören. Ich sag nicht gerne, was ich ihnen nicht auch selber sagen kann. Und kann sich einer aus der Ferne gegen Hohn und Spott nicht wehren, will ich an seiner Stelle stehen und fang für ihn zu sprechen an. Ein bisschen kompliziert gedrechselte Sätze, deswegen nochmal. Ich red gern über andere Leute, so könnten sie es hören. Ich sag nicht gerne, was ich ihnen nicht auch selber sagen kann. Und kann sich einer aus der Ferne gegen Hohn und Spott nicht wehren, will ich an seiner Stelle stehen und fang für ihn zu sprechen an. Das finde ich gut. Eine gute und weise Regel für unser Reden miteinander und übereinander. Im Jakobusbrief 3, Vers 9 steht geschrieben, mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Ein ziemlich deutlicher Vers, finde ich. Ein Vers, der mich schlucken lässt und zum Nachdenken bringt, vielleicht sogar zum Schweigen. Aber die Frage ist nicht, wie betroffen mich dieser Vers macht und wie sehr ich mich jetzt ertappt fühle, sondern wie wir jetzt weiterhin damit umgehen, was er mit unserem Leben macht. Gott hat die Menschen um uns herum erschaffen nach seinem Ebenbild. Wir holen aus uns nicht immer das Beste raus. Wir entscheiden uns gewiss nicht an allen Kreuzungen immer für den richtigen Weg. Und trotzdem steht unser Vater zu uns. Er hat sein Ja zu uns ausgesprochen. Warum fällt es uns so schwer, auch ein Ja zu unseren Mitmenschen zu sagen? Zu Gottes Schöpfung, Gott als Vorbild zu nehmen, ihm zu vertrauen in dem, was er geschaffen hat. Vorher steht im Jakobusbrief, also vor diesem Vers, den ich gerade gelesen habe, wo es um die Zunge geht, mit der wir einerseits Gott loben und andererseits verfluchen wir unsere Mitmenschen damit. In den Versen davor steht über die Zunge, so klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Also ihr versteht, die Zunge ist hier gemeint, das Glied des Körpers, womit wir eben sprechen. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Mit einem solchen Feuer lässt sich auch die Zunge vergleichen. Sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein. Sie vergiftet uns und unser Leben. Sie steckt unsere ganze Umgebung in Brand und sie selbst ist vom Feuer der Hölle entzündet. Die Menschen haben es gelernt, wilde Tiere, Vögel, Schlangen und Fische zu zähmen und unter ihre Gewalt zu bringen. Aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Ungebändigt verbreitet sie ihr tödliches Gift. Soweit Jakobus. In diesem Vers liegt einerseits ja eine Aufforderung. Wir Menschen haben die Fähigkeit, so viele Dinge in den Griff zu bekommen. Warum eigentlich nicht unsere Zunge? Und da rede ich wirklich, sagte es am Anfang der Predigt, von mir selber. Ich weiß das, wie sehr mich das immer wieder angreift. Und deswegen predige ich auch darüber, um mich öffentlich zu machen. Denn wenn ich gleich nachher hier beim Kaffee trinken sitze und dummes Zeug rede, nicht, dann ist ja klar, nicht, dann disqualifiziere ich mich selber. Also das ist ein Problem. Ich habe diese Predigt schon einmal gehalten, vor längerer Zeit, und seitdem verfolgt mich diese Predigt, weil ich weiß, ich klage mich selber an. Warum habe ich die Fähigkeit, so viele Dinge in den Griff zu bekommen und nicht meine Zunge? Diese Verse können auf der einen Seite deprimieren, aber auf der anderen Seite natürlich Mut machen, zu versuchen, meine Zunge doch zu zähmen. Und ich muss sagen, doch an der einen oder anderen Stelle ist es mir gelungen mit Gottes Hilfe. Außerdem ist es nicht erst unsere Generation, die ihre Schwierigkeiten damit haben, ihre Zunge im Zaum zu halten. Das war anscheinend schon immer ein akutes Problem. Das heißt ja natürlich nicht, dass wir uns darauf ausruhen können und sagen, na ja gut, das war schon immer so. Bei uns ist es eben auch nicht besser. Nicht nur die Gemeinde soll eine gewaltfreie Zone werden, sondern in diesem Sinne auch unser Zuhause. Es gibt viele Eltern, die sich bemühen, ihre Kinder nicht zu schlagen. Aber wie oft schlagen wir unsere Kinder mit unseren Worten? Ich hoffe, dass in den Ehen hier nicht mit Fäusten geschlagen wird oder andere körperliche Gewalt ausgeübt wird. Doch auf der anderen Seite bin ich auch davon überzeugt und kenne viele Ehen, dass in vielen Ehen mit Worten aufeinander eingeschlagen wird. Haben wir schon mal wirklich über dieses erwähnte Wort Matthäus 12 nachgedacht? Ich sagte es schon, wahrscheinlich haben wir noch nicht so richtig darüber nachgedacht, sonst glaube ich, könnten wir nachts nicht mehr ruhig schlafen. Weil Jesus eben sagt, ich sage euch, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt, aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Also Jesus sagt, dass es einen Tag des Gerichts gibt. Gemeint ist das jüngste Gericht am letzten Tage, am jüngsten Tag. Gegenstand dieses Gerichts ist hier jedes nichtsnutzige Wort. Nichtsnutzig meint eben müßig, hohl, leer, sprücheklopfend. Solche Worte taugen nichts. Wenn wir diesen Maßstab Jesu akzeptieren, was wird dann unser Geschick am jüngsten Tag sein? Unsere Selbstgerechtigkeit zerbricht an dieser Stelle. Und wir merken, wenn Gott uns in Jesus nicht gnädig wäre, über dem, dass wir manche nichtsnutzigen Worte sprechen, wiegt die Tatsache, dass wir sogar viele böse, giftige Worte sagen, fast noch schwerer. Oft haben wir ungute Gedanken in unserem Kopf und unserem Herzen. Daraus werden giftige Worte. Warum eigentlich? Warum lassen wir uns dazu immer wieder verleiten? Wahrscheinlich, weil wir zu wenig Jesus in unser Inneres, unser Herz verändern lassen. Warum tun wir das eigentlich? Wo uns doch die Bibel an so vielen Stellen davor warnt, böse, giftige, verletzende, unbedachte Worte zu sagen. Ich nehme nur ein einziges Buch aus der Bibel, die Sprüche. 5 Kostproben. Sprüche 13,3. Wer seine Zunge hütet, bewahrt sein Leben. Wer aber mit seinem Maul herausfährt, über den kommt Verderben. Das ist deutlich, finde ich. Sprüche 15,1. Eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Die Zunge der Weisen fördert Erkenntnis, aber der Mund der Toren lässt Narrheit sprudeln. drei Verse weiter, eine linde Zunge ist ein Baum des Lebens, aber eine lügenhafte bringt Herzeleid. Sprüche 18, 20, von der Frucht des Mundes eines Menschen wird sein Inneres satt. Am Ertrag seiner Lippen isst er sich satt. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Noch ein Zitat aus dem Neuen Testament, aus Jakobus. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern, sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selber von der Hölle entzündet. Die Bibel, wir merken das, beschreibt in vielen Bildern, was wir mit unseren Worten anrichten können. Die Zunge kann wie eine Geißel sein, stellen Hiobs Freunde zum Beispiel fest. Die Bibelkundigen unter uns wissen, was ich meine. Unsere Worte können sein wie Schwerter, Pfeil, Bogen, giftige Schlangen oder eben dieses Logo wie Feuerwaffen. Was haben wir nicht schon alles gesagt, was besser im Mund geblieben wäre, wo wir besser den Mund gehalten hätten oder sogar noch besser etwas Ermutigendes gesagt hätten. Viertens, Worte heilen. Aber auch bei dem, was wir sagen, gilt ein eisernes biblisches Gesetz, nämlich, was wir säen, werden wir auch ernten. Was wir sagen, wird so kommen. Auf Englisch nennt man das Self-Fulfilling Prophecy. Das heißt also, was ich sage, tritt dadurch, dass ich es sage, auch ein. Was wir glauben, werden wir empfangen, steht in der Bibel. Dir geschehe, wie du gesagt hast. Das ist ein eisernes biblisches Gesetz. Aber was für unsere bösen, unnützen Worte gilt, das gilt genauso auch für die guten Worte, die aus unserem Munde kommen. Neben der Warnung vor bösen, unnützen Worten kennt die Schrift genauso gut die Mahnung, unsere Worte zum Guten zu gebrauchen. Wieder aus den Sprüchen, Sprüche 12, 25. Kummer im Herzen drückt es nieder, aber ein gutes Wort erfreut es. Oder noch deutlicher, Sprüche 16, 24. Freundliche Worte sind Honig, Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. Wir wissen ja, Honig und Süßes ist zu biblischen Zeiten immer etwas Gutes. Ich bin neuerdings Diabetiker und für mich klingen diese Worte natürlich eher gefährlich. Aber wir wissen, wie das gemeint ist. Oder Sprüche 25, 11. Ein Wort geredet zur rechten Zeit ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Noch schöner kann man es kaum sagen. Und zwei Zitate aus dem Neuen Testament, Epheser 4, 29, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringt denen, die es hören. Und schließlich Kolosser 4, Vers 6, eure Rede, für diejenigen, die es nicht so mit den Süßigkeiten haben, eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Dem Wort allgemein oder als Wort Gottes wird in der Bibel ja, wir wissen das, eine zentrale Bedeutung eingeräumt, das Wort. Das zeigt sich schon darin, dass Gott die Welt, die Pflanzen, die Tiere, die Menschen durch sein Wort erschafft, nicht durch seine Hände Arbeit, sondern durch sein Wort. In der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel macht er seinen Willen durch sein Wort deutlich. Gott zeigt sich nicht, zumindest nicht in direkter Weise, aber er lässt von sich hören. Und im Neuen Testament ist das Wort Umschreibung für Jesus und für die Botschaft, die mit seinem Tod und seiner Auferstehung zusammenhängt. Bekannt ist ja der Anfang des Johannesevangeliums. Im Anfang war das Wort. Im Anfang, das war das Erste. Als allererstes war das Wort da. Im Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und Paulus spricht vom Wort vom Kreuz und meint ja damit das Geschehen von Jesu Tod und Auferstehung. Und wie beim Wort Gottes, so ist auch in den Worten von Jesus große Macht. Sag nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. So sagt es der Hauptmann von Kapernaum und erwartet die Heilung seines Dieners nur dadurch, dass Jesus ein Wort der Heilung spricht. Die Worte, die wir Menschen sprechen, unterscheiden sich von diesem göttlichen Wort. Doch gibt die Bibel auch hierzu Auskunft. Sorge im Herzen bedrückt den Menschen, haben wir gehört, aber ein freundliches Wort erfreut ihn. Oder ein Wort geredet zu rechter Zeit ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Ich habe es gerade schon zitiert. Das ist die positive Wirkung von guten Worten. Wenn ich meiner Frau etwas Gutes tun will, dann gibt es viele Möglichkeiten, aber besonders gelingt mir das, wenn ich ihr gute, ehrliche und wertschätzende Worte sage. Ich bin ja in meiner Funktion als Vorstandsmitglied in der August-Hermann-Franke-Schule in Hamburg, also in der christlichen Bekenntnisschule, auch sozusagen Arbeitgeber. Und ich weiß, wie unsere Mitarbeiter, unsere Lehrer an uns als Schulträger eigentlich am meisten kritisieren. Und sie haben da auch recht, denke ich, dass sie sagen, wir empfinden so wenig Wertschätzung von euch. Und das heißt doch, wir empfinden nicht unbedingt, dass wir ein zu niedriges Gehalt haben oder so, sondern wir hätten gern mehr wertschätzende, ehrlich gemeinte Worte. Und da muss ich wirklich an meine Brust schlagen und sagen, ja, stimmt. Ihr habt recht. Gute, ehrliche, wertschätzende Worte. Denkt mal darüber nach, was gute, mutmachende, wertschätzende Worte in eurem Leben schon bewirkt haben. Ich hoffe, euch fallen Beispiele ein. Jesus Christus, wenn wir seine guten Worte in unser Leben fallen lassen, wenn wir ihm gestatten, dass er zu uns redet, wenn wir seine Wertschätzung für unser Leben ernst und annehmen, dann wird das unser Leben verändern. Glauben wir dem noch, was Jesus über unserem Leben ausspricht? Er sagt, du bist gut, du bist wertvoll in meinen Augen. Er sagt, so sehr liebe ich dich, dass ich mein Leben für dich gelassen habe. Er sagt, niemand wird dein Leben aus der Hand meines Vaters reißen können. Wenn wir diese guten Worte unseres Retters Jesus hören, werden wir geheilt werden. Das ist wirklich wahr. Gottes gute Worte werden unser Herz umgestalten, dass daraus wieder Worte emporsteigen können, die anderen Mut machen. Was für eine Kettenwirkung, was für eine positive Lawine könnte entstehen, wenn wir diese geistliche Übung einüben, wenn wir dies praktizieren. Gleich heute, hier, nachher, den ganzen Tag. Auch gute Worte sind keine leeren Worte, sondern sie werden ausrichten, wozu Gott sie sendet. Ich bin so froh, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich bin so froh, dass unser Leben in eine positive, göttliche, rettende Dynamik hineinkommen kann durch Worte. In welcher Dynamik lebst du? In der Dynamik der schlechten? Ich denke an den Anfang der Predigt. Oder der guten Worte? Tipp 3 für alle, die gern das letzte Wort behalten. Danke ist ein gutes letztes Wort.